Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Ja, vielen Dank euch für die schöne Lobpreiszeit. Ich hoffe, ihr konntet Gott begegnen. Wir machen weiter mit der Predigt und ich bin froh, dass Basti Becker bei uns ist, der heute die Predigt halten wird. Basti, danke, dass du Zeit und Mühe investiert hast, um das vorzubereiten.
Sehr gerne.
Du startest los, aber nicht, bevor ich für dich gebetet habe.
Mhm. Gerne.
Ja, Vater, danke, dass du Menschen berufen hast, mit denen du Geschichte geschrieben hast und mit denen du dein Wort verfasst hast, Herr. Und danke, dass wir heute so viele Jahre später davon lesen dürfen in Form der Bibel. Ja, Herr, und danke, dass diese Worte, die darin stehen, nicht nur relevant waren in einer konkreten Situation in knapp 2000 Jahren, sondern dass diese Worte auch heute noch relevant haben und dass du durch sie zu uns sprechen möchtest, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du durch diese Worte, diesen Brief von Paulus an die Philipper stehen, zu uns heute sprichst, ganz konkret, zu uns als Kirche, als Mensch und als dein Kind, Herr. Und ich danke dir für Basti, dass er Zeit und Mühe investiert hat, sich mit deinem Wort auseinanderzusetzen, um dir und uns heute hier zu dienen und sich genau zu diesem Zweck gebrauchen zu lassen, dass du in unser Leben sprichst. Und so segne ich dich, Basti, und spreche dir zu und bitte dich auch, Gott, dass du Freude und Frucht erfahren wirst durch und an deinem Dienst. Amen.
Danke.
Danke dir.
Guten Morgen zusammen. Als wir eben gesungen haben, Gott gieße aus, ihr hört das vielleicht schon ein bisschen, ich habe eine leichte Rotznase. Bitte? Ah, die Minis, kurz vorhin noch eine Ansage. Okay, jetzt startet die Kinderkirche für die Minis, in Klammern 3 und 4 Jahre. Muss ich noch mehr sagen? Das war dein Job, okay. Alles klar. Also, ihr hört das vielleicht schon, ich bin ein bisschen verschnupft, ich bin Allergiker, ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, warum es Allergie gibt, ich habe keine Ahnung. Als ich eben neben dem René saß, habe ich gedacht, wir geben uns die Rotzfahne so ein bisschen in die Hand. Der ist auch ein bisschen verschnupft, deswegen verzeiht mir, wenn ich da ein bisschen angeschlagen klinge. Aber ich glaube, ihr werdet es mir nachsehen. Wir beschäftigen uns mit dem Philipperbrief. Und wenn du die letzten Jahre, hätte ich fast gesagt, die letzten Male da warst, dann hast du mitbekommen, wo wir herkommen, dass der Gerrit letzte Woche gepredigt hat und dass es darum geht, dass Paulus einen Brief an die Philipper schreibt, an die Gemeinde in Philippi. Ja. Und dieser Brief beinhaltet sehr, sehr viel. Und dieser Teil, den wir heute lesen werden in Philipper 2, ist ein Freudenbrief, ein Dankesbrief. Paulus sitzt mal wieder im Gefängnis, sitzt im Bedrängnis, saß oft im Gefängnis und schreibt diesen Brief. Ich meine, die Frage ist auch immer, was soll man sonst im Gefängnis machen, außer Briefe schreiben? Vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber viel bleibt einem nicht übrig. Deswegen, Paulus gilt als geistlicher Vater für viele Gemeinden und er kümmert sich um diese Gemeinden und sorgt sich um die, geistlich. Und wer von euch schreibt noch regelmäßig Briefe? 1, 2 Leute. Vielleicht habt ihr das früher mal gemacht, Briefe geschrieben, so bei der ersten großen Liebe, Liebesbriefe geschrieben. Briefe sind ja immer was ganz Besonderes, weil du schreibst Briefe und du wartest auf eine Antwort. Das funktioniert nicht so, wie das heute ist. Du tippst eine Nachricht, die kommt direkt an, du bekommst direkt eine Antwort, sondern da liegen teilweise Tage, Wochen, vielleicht Monate zwischen, in denen du auf eine Antwort wartest. Und das macht ja was mit dir. So, das macht ja was mit dir. Du wartest auf eine Antwort, du weißt nicht, was kommt. Kurze Geschichte dazu. Ich habe Brieffreunde in Schweden, denen ich regelmäßig schreibe. Und bevor ich in Urlaub gefahren bin, habe ich denen auch einen Brief geschrieben und habe gedacht, okay, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich wieder zurück bin, werde ich bestimmt eine Antwort erhalten haben. Und ich habe so schönes altes Briefpapier und das benutze ich dann und das schreibe ich dann voll. Und dann habe ich den Brief abgeschickt und ich bin im Urlaub gewesen, 4 Wochen, kam dann wieder. Mein Mitbewohner hatte mir einen Umschlag auf den Schreibtisch gelegt und ich habe gedacht, ja super, ich habe Post bekommen. So, habe nur gesehen, dass da ein Umschlag liegt. Was dann letzten Endes da drin stand, war eine Bescheinigung von der Uni, ich bin ja noch Student unter anderem, wo drin stand, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Exmatrikulation. Genau, da kann man mal klatschen. Nein, kann man nicht klatschen. Das war unerwartet und das war nicht die Antwort, die ich erhofft hatte. Und das hat sich alles geklärt am Ende. Das war ein Missverständnis, aber das war erstmal kurz, okay, jetzt bin ich aus dem Urlaub wieder da. Wir beschäftigen uns heute mit diesem Teil des Philipperbriefs in Philipper 2, da kommen wir gleich drauf, in dem es um Freudenbrief geht, aber es geht auch um, es geht um dein Glaubensleben als Vorbild. Und es geht um dein Glaubensleben als, ja, als Vorbild. Letzte Woche haben wir über Jesus gehört, der auch Vorbild war und Vorbild ist in dem Dienst, den er getan hat. Er ist als Diener gekommen. Und heute geht es um dein Glaubensleben. Diese Predigt, die ich heute halten werde, ist eine Predigt, die vielleicht für dich schwerer zu verdauen und zu verstehen ist, als für mich zu halten. Wir lesen den Philipperbrief und das Gute daran, wenn wir uns an Bibeltexten entlanghangeln, ist, dass wir den Text auslegen und nicht unsere Gedanken. Wir werden heute diesen Text lesen und wir werden durch diesen Text durchgehen. Und ich möchte eine Sache vorwegschieben. Vielleicht wird das schwer zu verdauen sein, vielleicht wird das knackig für dich. Aber an der Stelle gesagt, Gottes Wort existiert nicht, um es dir recht zu machen. Gottes Wort ist nicht dafür da, um es dir recht zu machen. Gottes Wort existiert souverän, autoritär und steht für sich und stellt Gott in den Mittelpunkt. Und darum wird es heute gehen. Und das ist das Gute daran, wenn wir diese Texte auslegen. Deshalb kann ich nur beten und hoffen, das klingt jetzt so, als würde ich euch Angst machen wollen, aber mein Gebet und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass Jesus, dass du mit Jesus ins Gespräch gehst nach dieser Predigt und die Dinge da klärst. Gottes Wort steht für sich, aber Gottes Wort steht immer in Beziehung zu Jesus. Gottes Wort steht immer in Beziehung zu einer Jesus-Beziehung. Das heißt, darüber reden, miteinander reden. Sonst sind es nur Worte. Und davon hängt diese Predigt auch ab. Wir schauen mal in den Philipperbrief rein, direkt in die erste Textstelle, in Philipper 2. Du wirst den Text hier oben an der Wand sehen. Ich hoffe, du kannst das gut lesen. Ansonsten guck gerne mit in die Bibel rein und lies gerne mit. Und zwar in Philipper 2, wir fangen an, Paulus schreibt ja diesen Brief. Da steht, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Das ist immer so schön, wir denken ja manchmal, die Bibel spricht in einer altertümlichen Sprache, aber der erste Satz ist der, was folgt daraus, liebe Freunde, auf gut Deutsch heißt das im Prinzip, was ist jetzt Phase? Was heißt das jetzt? Was sollen wir damit machen? Und das ist eine gute und wichtige Frage, die manchmal verloren geht und die steht hier vorweg. Und wir fangen an mit Vers 12, wo drin steht, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Dieser Brief, den Paulus schreibt, ist ein Freudenbrief. Er lobt diese Gemeinde. Also er ist richtig happy darüber, wie diese Gemeinde in Philippi agiert und wie die handelt. Er lobt die für Gehorsam und für Ehrfurcht und sagt, so wie ihr immer gehorsam gewesen seid und auch mit Respekt und Ehrfurcht gegenüber Gott wart, seid das bitte auch weiterhin. Ja, also es ist ein Lobesbrief. Gleichzeitig steckt da aber auch ein Aufruf drin, der sagt, seid weiterhin gehorsam mit tiefer Ehrfurcht und Respekt. Ich weiß nicht, was dieses Wort Gehorsam bei dir auslöst und triggert im Kopf. Ich habe manchmal den Eindruck, Gehorsam ist ein Wort, was wir versuchen, pädagogisch möglichst schön zu verpacken und durch die Blume durchzusprechen. Dabei erleben wir Gehorsam eigentlich an vielen Ecken unseres Lebens in unserem Alltag. Ja, im Beruf vielleicht, in der Schule, ich bin Lehrer, da ist das ein Thema. Als Vater, als Mutter in der Erziehung geht es um Gehorsam. Man kann das auch anders nennen, man kann das irgendwie auch schön verpacken, aber im Prinzip geht es darum, dass wenn du deinem Kind etwas sagst, du ein Stück weit auch Gehorsam erwartest. Wir tun uns, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer mit diesem Begriff, weil der sehr religiös und sehr altertümlich klingt, aber ich werde den nicht beschönigen, diesen Begriff. Es geht um Gehorsam. Und das ist ein hartes Wort. Vielleicht haben wir auch kulturell bedingt ein bisschen ein Problem damit, aufgrund unserer Geschichte. Aber es geht um Gehorsam gegenüber Gott. Jesus war derjenige, der Vorbild war im Gehorsamsein. Was braucht es für Gehorsam? Was muss es geben, was muss da sein, damit ich gegenüber jemandem gehorsam sein kann? Es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen, sonst kann ich gegenüber jemandem nicht gehorsam sein. Wenn ich nicht darauf vertrauen kann, was die Person, die mir Anweisungen gibt oder die mir Gehorsam abverlangt, wenn ich nicht darauf vertrauen kann, was die Person tut oder weiß oder kann oder macht, dann habe ich Probleme damit, gehorsam zu sein. Wenn ich den Sinn hinter einer Sache nicht sehe, dann habe ich ein Problem damit, gehorsam zu sein. Das erlebe ich bei mir, das erlebe ich bei meinen Schülern, wenn ich denen sage, dass das, was du jetzt machst hier, vielleicht in 5 bis 10 Jahren wichtig für dich ist, dann werden die mich angucken und dann werden die mir sagen, Herr Becker, das fühle ich nicht. Kann ich verstehen. Wenn du einem Kind etwas sagst und gehorsam erwartest und das Kind nicht in der Lage ist zu begreifen, was hinter dieser Anweisung steht, an Gutem, an Segen, dann wird dieses Kind ein Problem damit haben, dieser Anweisung zu folgen. So ticken wir Menschen. Es ist schwer, auf etwas zu vertrauen, was ich nicht sehen kann und dann noch gehorsam zu sein. Es geht ja weiter, gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Gehorsam bedingt Vertrauen. Vertrauen bedingt Beziehung. Jesus-Beziehung. Respekt und tiefe Ehrfurcht. Bei Ehrfurcht von dem Begriff her, das ist wichtig, geht es nicht um Angst. Es geht nicht um ein ängstliches Bemühen, sondern Ehrfurcht ist in der Bibel immer ein Ausdruck tiefen Respekts. Das ist die tiefste Form von Respekt und Ehrdarbietung. Und dazu eine Sache kurz. Ich komme aus einer Generation, ich weiß nicht, ob du das selber auch noch mitbekommen hast, aber ich kann mich an viele, viele Gottesdienste erinnern, Jugendgottesdienste, Fiukos oder sonstige Jugendevents irgendwie im christlichen Bereich, die sich sehr darum bemüht haben, dich in den Mittelpunkt zu stellen. In denen es viel darum ging zu sagen, du bist es. Du bist der eine, es geht um dich. Gott hat was mit dir vor und du bist speziell und du bist, übertrieben gesagt, hier der Star auf dieser Bühne. Das ein oder das andere Mal mag da der Gedanke hintergestanden haben, Gott hat was mit dir vor und das kann er nur mit dir tun. Da gehe ich völlig mit. Wenn es darum geht zu sagen, du stehst hier auf der Bühne und du stehst hier auf diesem Podest und es geht um dich, das ist schief. Um mal kurz dein Ego abzuholen, und wir haben das eben auch gesungen, das Universum dreht sich nicht um dich. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, versteht mich nicht falsch. Und das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und er wird das jederzeit wieder tun. Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, dann bin ich davon überzeugt, dass Jesus auch für dich ans Kreuz gegangen wäre und das wieder tun würde. Und das ist die Botschaft. Und gleichzeitig geht es nicht darum, dass durch Jesus Opfer am Kreuz, durch diesen Werdegang, deine Selbstverherrlichung im Vordergrund steht, sondern Gottes Verherrlichung. Es geht nie darum, dich zu verherrlichen. Es geht nie um Selbstverherrlichung. Die evangelistische Botschaft spricht nicht davon, dich zu verherrlichen, sondern Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Nur um kurz die Verhältnisse zu klären. Und darum geht's, wenn es darum geht, gehorsam zu sein und mit Respekt und tiefer Ehrfurcht sich zu unterstellen, sich unterzuordnen. Ja. Mit tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Je nach Übersetzung, wenn du das vielleicht selber zu Hause liest, ist da auch die Rede von selig werden. Schaffet, dass ihr selig werdet. Ja. Hier übersetzt mit, dass sich eure Rettung in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das bedeutet, dass auch Taten folgen, dass etwas passiert. Wir gucken mal in die nächste Textstelle rein, und zwar ist die in Jakobus, wo steht in Jakobus 2, Vers 24 und 26. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. In Vers 26, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Es geht hier nicht, und das ist wichtig, es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass du nur durch Werke gerecht wirst und errettet wirst. Das ist nicht die Aussage dieses Textes. Aber es geht darum, dass dein Glaube nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. sondern auch Taten folgen. Und dabei im Kopf zu behalten, die erste Haltung im Reich Gottes ist eine dienende und keine bedienstete. Ja. Und wir haben eben gelesen, Paulus schreibt, wachst darin, seid darin, auch wenn ich weg bin, nicht nur, wenn ich da bin. Das kann man auch wieder ungefähr vergleichen mit einem Klassenzimmer. Ja, wenn ich den Schülerinnen und Schülern sage, hier, das und das ist eure Aufgabe und ich bin da und die machen das und ich gehe raus und ich komme nach 5 Minuten wieder ran, ich mache die Tür auf. Ja, man war selber Schüler. Ne? Also du hast ein Zeitfenster von 2 Minuten, du gehst raus, gehst wieder rein. Keine Ahnung, die Tafel ist am Brennen, das Waschbecken ist am Überlaufen, die Stühle sind aus dem Fenster geschmissen, keine Ahnung, was auch alles. Ich weiß nicht, was du gemacht hast früher. Also Paulus appelliert daran, bitte bleibt darin, indem ihr schon so gut seid. Bleibt darin. Keine Werksgerechtigkeit, aber dein Glaube fordert auch Taten. Wir gehen mal noch weiter, und zwar in Petrus steht ein Text. Und als ich diesen Text gelesen habe, ich möchte mich gerne dafür setzen, ich bin ja schon über 30. Der hat mich abgeholt, der Text. Und der Ton macht die Musik. Immer. Und deswegen möchte ich den Text einfach erstmal vorlesen. Der steht ja schon da. Ich möchte ihn trotzdem gerne hier mal vorlesen. Und du kannst erstmal schauen, was du damit machst. Es wird hier noch ein Stückchen konkreter. Noch ein Stückchen krasser vielleicht. Und ich möchte das gerne vorlesen. In 2. Petrus 1, Vers 5 steht, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Ich lese das nochmal in Vers 9. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du das liest. Ob dich das bewegt, ob dich das beschäftigt, ob dich das vielleicht auch kalt lässt, was gerade nichts mit dir macht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, yo, hier wird über mich geschrieben. Ich kann mich an viele Momente erinnern, in denen ich das vergessen habe und vergessen habe, wo ich herkomme. Es ist immer die Frage, wie liest man so einen Bibeltext? Und mit welcher Betonung und wie legt man denn aus? Man kann hier verschiedene Tonalitäten reinlegen. Man kann einen sehr ernsten und einen sehr vorwurfsvollen Ton hier reinlesen. Im Sinne von, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Das ist ein Ton. Und ich glaube, der schwingt da auch ein bisschen mit. Der andere Ton ist ein empathischer Wille Gottes, der nicht möchte, dass du im Dunkeln umhertappst. Gottes Wunsch ist es nicht, dass du vergisst, wo du herkommst, dass du im Dunkeln umherläufst, dass du dir den Kopf stößt, dass du nicht weißt, wo du bist. Das ist nicht Gottes Anliegen. Und das ist nicht Gottes Wunsch. Aber es gibt Situationen im Leben, in denen vergesse ich, wo ich herkomme. In denen vergesse ich, dass dieses Gnadengeschenk, was Gott mir gemacht hat, wofür Jesus ans Kreuz gegangen ist, was ich vergesse, dann vergesse ich meine Herkunft. Ich vergesse, wo ich herkomme. Und ich verliere eine Sensibilität dafür. Mir passiert das oft genug. Und das hier hat mich sehr getroffen, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, wie beschämend oder wie schade und wie krass. Der Aufruf, der hier hinter steckt, ist ein Aufruf dazu, dir bewusst zu sein, dass du Gnadenverwalter bist. Dass du Gnade erhalten hast und dass diese Gnade ein Geschenk ist. Wir gehen mal aufs nächste Bild. Und zwar folgendes. Ich habe hier 10 Euro. Wer will 10 Euro haben? Da gehen Hände schnell hoch. Jonas, komm mal nach vorne. Ja, wenn du dich meldest, Junge, musst du auch nach vorne kommen. Bitte. Okay. Du kannst wieder gehen. Ich habe hier 20 Euro. Wer will denn 20 Euro haben? Da hinten ist eine Hand hochgegangen, die habe ich nicht gesehen. Nochmal, wo war die Hand da hinten? Möchtest du nach vorne kommen? Ja. Ich kenne deinen Namen nicht. Wie ist denn dein Name?
Petra.
Hallo Petra. Hier sind 20 Euro für dich.
Danke.
Ihr habt jetzt was von mir bekommen und ihr habt nichts dafür getan, außer gut auszusehen. Ihr habt nichts dafür getan, außer nach vorne zu kommen und Ja zu sagen. Ihr musstet nichts dafür tun, nichts leisten, nichts tun, nichts erbringen, nichts beweisen, nichts zeigen. Ihr habt etwas bekommen von mir. Ihr seid jetzt Verwalter dieses Geschenks. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Dieses Geschenk ist unverdient und ohne Bedingung. Ich knüpfe keine Bedingung daran. Die Frage, was du damit jetzt machen wirst, die musst du beantworten. Wirst du dieses Geschenk horten und für dich behalten? Oder wirst du dieses Geschenk anderen zum Dienst werden lassen? Wie wirst du damit umgehen, wenn keiner zuguckt? Wenn im übertragenen Sinne Paulus nicht da ist? Wie viel Druck löst das jetzt aus, weil du ja weißt, dass alle anderen mitbekommen haben, dass du dieses Geld bekommen hast? Es geht nicht darum, mir zu erzählen, was du mit diesem Geld gemacht hast. Ich habe dir etwas gegeben, es ist dir geschenkt. Du musst mir nicht erzählen, was du damit machst, ich find's raus. Ich habe Freunde in der Polizei, in der Regierung, ich krieg das raus. Es ist investiert in dich und es ist dir gegeben. Und das ist das Geschenk der Gnade, was dir gegeben ist. Und du bist herausgefordert darin, damit gut umzugehen, das zu verwalten, es anderen zum Dienst werden zu lassen und nicht für dich zu behalten. Und das ist das Geschenk, was Gott dir macht mit seinem Opfer, was Jesus für dich gegeben hat. Wir gucken mal in den Philipperbrief nochmal. In den nächsten Text, und zwar in Philipper 2, Vers 13 steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. In Epheser 2, Vers 8 dazu steht noch einmal, in Anlehnung an Jakobus eben, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich auch nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Um diesen Gedanken der Werksgerechtigkeit nochmal zu entschärfen. Es geht nicht darum, dass du durch Werke gerecht wirst, aber es geht darum, dass du deinem Glauben Taten folgen lässt, weil ohne Taten ist der Glaube tot. Und es geht um eine Harmonie. Es geht darum, dass Glaube Taten bedingt und es geht darum, dass Taten Glauben bedingen. Das passiert im Einklang. Aber du bist herausgefordert. Und hier ist kein relativierendes Wort dabei, sondern du bist herausgefordert. Und das Ding ist, Gott bereitet vor. Bereitet vor und befähigt. Ich habe euch jetzt vorbereitet, euch beide, die ihr jetzt was von mir bekommen habt. Und ich bin mir sicher, dass in dem Moment, wo ich euch dieses Geld gegeben habe, unendlich viele Wege aufgegangen sind, die Gott vorbereitet hat, in denen ihr wandeln könnt oder auch nicht wandeln könnt, um dieses Geschenk anderen zum Dienst werden zu lassen. Du bist durch Gottes Gnade gerettet und es ist ein Geschenk. Und Gott hat vorbereitet und es ist an dir, darin zu wandeln oder es zu lassen. Deine Entscheidung, deine Wahl. Wir gehen mal noch weiter in den nächsten Text. Und zwar Philipper 2, Vers 14. Es geht darum, das ist ja die Überschrift dieser Predigt gewesen. Ihr könnt am Ende selbst entscheiden, ob diese Predigt, ob die Überschrift passt oder nicht. Und zwar in Philipper 2, Vers 14 steht: Verbannt alle Unzufriedenheit und Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt. Werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Hier geht es darum, Vorbild zu sein, aber der Vers 14 fängt damit an zu sagen, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Das klingt gut, so, aber Henna, wenn ich dich mal fragen darf, so, Paulus schreibt das jetzt, aber der schreibt ja nicht wie. Wie können wir das denn machen? Also, das klingt ja immer schön, aber wie geht das denn? Also, was würdest du sagen, wie machen wir das denn jetzt? Jeden Tag neu lernen. Was fällt euch sonst noch so ein? Wie kann man, und damit ist auch Zweifel an Gott gemeint, Streitsucht und Unzufriedenheit aus unserer Mitte verbannen? Vorbilder haben, gute Vorbilder haben. Ja. Es gibt unendlich viele Wege, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und wichtig dabei ist zu sagen, dass dieses Ziel und dieses vorbildhafte Leben, wo Paulus ja auch von spricht, nur dann erreicht werden kann, wenn wir das mit Jesus im Einklang machen. Das ist ein erstrebenswerter Zustand, dessen Segen wir niemals selbst aus uns heraus erreichen können. Sondern immer nur in Beziehung zu Jesus, in Beziehung zu Gott. Davon hängt es ab. Ich glaube, und das ist eine von vielen Möglichkeiten, ein Weg, Unzufriedenheit und Streitsucht aus unserer Mitte zu verbannen, aus deiner Mitte, aus unserer Mitte zu verbannen, ist, Dinge offen zu legen. Dinge offen zu legen. Dazu kommen wir gleich noch. In Vers 15 steht dann noch, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Macht ihr das Druck? Wem macht das Druck? Der Gedanke hier und dieser Vers 15 ist kein Ausdruck von Paulus Abneigung oder Hass gegenüber der Welt. Wir können uns das hier sehr, sehr leicht machen, wenn wir hier in diesem schönen weißen Palast sitzen und sagen, wir sind die Gemeinde, wir haben es gecheckt, wir sind die Christen, wir haben es verstanden. Und wir können uns unseren Elfenbeinturm bauen, können wir machen. Das ist aber nicht der Ton, den Paulus hier anschlägt. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen, und vielleicht auch durch Bedrängnis bedingt, in der Paulus sich befindet. Aber Paulus Gemüt ist keins, was sagt, stoßt alle anderen ab. Nehmt Abstand von allen Nichtchristen. Nehmt Abstand von Leuten, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Das würde nicht der evangelistischen Botschaft entsprechen. Das würde auch nicht Jesus' Herzschlag entsprechen. Jesus selbst ist der Arzt, der für die Kranken gekommen ist und nicht für die Gesunden. Jesus selbst hat sich inmitten der Leute gestellt und hat gepredigt. Und hier ist die Rede von Leuten, die Jesus nicht haben. Und ich glaube, als Jesus unterwegs war auf der Erde, dann war der, das habe ich schon mal erzählt, ich bin davon überzeugt, dass Jesus jemand war, der immer mit einem empathischen, mitfühlenden und mitleidenden Auge auf die Menschen geguckt hat und mit einem freudigen, Auge für die Menschen, weil er gewusst hat, hey, das sind Leute, die brauchen Heil, die brauchen Ewigkeit, die brauchen meinen Vater. Und ich bin hier, um die Botschaft zu verkünden. Und auf der einen Seite denke ich dann manchmal, boah, was sind wir für eine gefallene Schöpfung irgendwie? Was tun wir uns schwer mit dem Leben, mit allem, was hier so im Kopf abgeht? Und wie viel Segen steckt da drin, den Gott geben will und den er für uns bereithält? Und ich glaube, das ist so der Blick, den Jesus hat. Und ich glaube auch, dass das der Blick ist, den Paulus auf die Menschen hat, indem er sagt, so, da gibt's eine heillose Welt. Da gibt es Menschen, die haben Jesus nicht. Und die brauchen Jesus. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben keinen Auftrag, hier einen Elfenbeinturm zu bauen. Wir haben keinen Auftrag, uns ein Schloss zu bauen, unter uns zu bleiben und uns selber irgendwie in den Himmel zu loben. Sondern wir haben einen Auftrag, Jesus zu den Menschen zu bringen. Das ist der Auftrag. Und das ist die Tat. Eine der vielen Taten, die aus Glaube heraus entstehen sollte. Ja, jetzt sind wir immer noch dabei, wie können wir Vorbild sein? Wie können wir denn Vorbild sein als Kirche? So. Vielleicht habt ihr das schon bemerkt. Ich habe mir heute meine feinste Klamotte rausgesucht. Ich habe noch einen Arbeitsauftrag gehabt. Ich glaube, ein Weg, Vorbild zu sein, ist, Dinge offen zu legen. Wir gucken mal aufs nächste Bild. Wenn es darum geht zu leuchten, Sterne am Himmel leuchten, und Licht ist in der Bibel immer verknüpft auch mit Wahrheit, mit Dingen offenlegen, mit Dingen ans Licht bringen und dadurch Dingen im positiven Sinne Macht nehmen, die wir verstecken wollen. Und da, wo wir Dinge offenlegen, und da, wo wir Dinge anpacken und wo es darum geht, Dinge wirklich zu verändern und zu bewegen, da wird sich dreckig gemacht. Da werden wir dreckig. Das sind die Hände, die ihr hier oben seht von dem, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt von mir gewesen. Naja, ihr seht, was ich meine. Das sind die Hände von dem Mechaniker meines Vertrauens. Ja? Der hat schon so einiges repariert an Autos unserer Familie, und ich habe den noch nie mit sauberen Händen gesehen. Ich habe den, glaube ich, noch nie mit sauberen Händen gesehen. Und überall da, wo Dinge angepackt werden, wo Dinge bewegt werden, wo Dinge gereinigt werden, da wird sich dreckig gemacht. Ich kann hier reinlaufen und kann hier mein feinstes Hemd anziehen. Ich kann hier reingehen und meine feinste Hose und meine feinsten Schuhe anziehen. Die Frage ist, bin ich dadurch mehr Vorbild als in diesem Zustand? Ich glaube nicht. Was wären wir als Kirche, das ist ja ein Brief an eine Gemeinde, deswegen übertragen auf uns als Kirche für Siegen, was wären wir als Kirche für Siegen für ein Vorbild, wenn wir hier einen Prunkpalast aufstellen würden, der an allen Ecken weiß und geleckt wäre, der aber so unnahbar ist für die Leute und so ungreifbar, dass ich hier reinkomme und mir denke, was ist das hier für eine Sekte? Ich glaube, es geht darum, nahbar zu sein. Und Vorbild kannst du auch sein, indem du jemand bist, dessen Verfehlungen offengelegt werden und dadurch auch vergeben werden können. Ein Ort, an dem Süchte bekannt werden und angegangen werden, an dem Dinge angepackt werden. Das muss nicht hier immer auf der Bühne sein oder das muss nicht im öffentlichen Rahmen sein, aber innerhalb dieser Kirche. Ich glaube, dann werden wir Vorbild. Ich glaube, wir werden Vorbild dadurch, dass wir Dinge offenlegen und dass ich hier reinkomme und merke, yo, das sind Menschen wie du und ich. Und wenn Paulus von dieser heillosen, verdorbenen Welt spricht, dann bin ich Teil davon. Ich bin Teil von dieser Welt. Ich bin nicht gesondert. Also ich bin neu geschaffen in Jesus, ja, aber ich lebe immer noch in dieser Welt und ich habe immer noch Themen, die mich beschäftigen. Süchte, Probleme, Gespräche, die noch offen sind, vor denen ich wirklich Angst habe, aber die geführt werden müssen. Und wo es meine Verantwortung ist, dieses Gespräch zu suchen und diese Dinge anzupacken. Dadurch wirst du Vorbild. Und wenn wir das in Demut tun, kniend vor Gott, in Demut, in Ehrfurcht, mit Respekt, mein Gott, mein König. Ich glaube, dann passiert was. Wir kommen zu den letzten Versen im Philipperbrief. Und zwar Vers 16, wo steht: Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Absicht nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, da merkt man, Paulus rechnet damit, dass er in den letzten Zügen ist, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird. Und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso, freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Ganz kurz zu diesem Teil. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Haltet an der Botschaft fest, haltet daran fest. Und nicht im geschlossenen Zustand, sondern im offenen Zustand. Also auf der einen Seite bedeutet das, beschäftige dich mit dem Wort Gottes, lebe Beziehung mit Jesus und verbreite diese Botschaft. Verbreite diese Botschaft. Die Leute müssen das hören. Die Leute müssen hören, dass Jesus für sie ans Kreuz gegangen ist. Das muss gehört werden. Die Botschaft ist zu wichtig, um die unter den Teppich zu kehren oder zu horten. Außerdem, Paulus hat es was gekostet, diesen Glauben zu leben. Gott hat es was gekostet, sein Opfer zu geben. Jesus hat es sein Leben gekostet, ans Kreuz zu gehen. Paulus hat es was gekostet, diese Gemeinden zu betreuen und seinen Glauben auszuleben. Mich hat es heute was gekostet, euch was zu geben. Die Frage ist, was kostet dich dein Glaube? Damit will ich nicht sagen, dass Glaube wehtun muss. Das ist nicht die Absicht. Aber dass Nachfolge Hürden mit sich bringt. Und die Frage an dich ist, ob du sensibel bist für diese Hürden oder ob wir bereits so geschickt darin geworden sind, diese Hürden zu umschiffen, dass wir diese Glaubenskämpfe gar nicht mehr kämpfen, weil wir denken, es gibt ja keine oder wir haben es nicht nötig, darin zu bestehen. Wir sind am Ende der Predigt angekommen und ich habe 3 Punkte für dich, die du ganz konkret mitnehmen kannst. Und zwar haben wir heute über einen Freudenbrief gelesen und ich weiß nicht, wie deine Stimmung jetzt ist, aber ich überlasse dir das. Ich lasse dich damit. Aber die frohe Botschaft, die hinter all dem steckt und Gottes Liebe und Gottes Gnade und dieses Gnadengeschenk, was aus Liebe gegeben ist, bringt auch eine Verantwortung mit sich. Also was tun? Erstens, ordne dich Gott unter. Das Universum dreht sich nicht um dich, sondern um Gott. Und wenn du Gott dienst, dann ist dahinter ein Segen, den du selber nicht sehen kannst und aber auch nicht erreichen kannst. Ordne dich Gott unter, sei gehorsam. Das Zweite, lass dein Geschenk der Gnade anderen dienen. Das Dritte, sei kostbares Vorbild mit Höhen und mit Tiefen. Mit allem, was dazugehört. Wir sind nicht dazu aufgefordert, eine weiße Weste zu haben. Wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht zum ersten Mal hier bist heute, dann hoffe ich, dass du dich wohlgefühlt hast und dass du diesen Gottesdienst genießen konntest. Vielleicht denkst du aber auch, was ist das hier für ein religiöser Haufen, für ein gesetzestreuer Haufen, was hat er da vorne gesagt? Dann lade ich dich dazu ein, sprich mit den Leuten, rede mit Leuten. Es gibt vielleicht Leute, die sehen das ganz anders als ich hier. Die würden das auch anders auslegen. Sprich mit diesen Menschen oder komm auf mich zu und stell mir unangenehme Fragen und wir gehen ins Gespräch. Da bin ich jederzeit offen für. Es gibt Menschen, die laufen hier mit Schildern rum, die kannst du ansprechen, die sind für Gespräche offen oder Quatsch einfach. Wenn du jetzt aber hier sitzt und merkst, es sind Dinge, die in dir bewegt worden sind und die dich beschäftigen und die dran sind anzugehen, dann geh damit nach Hause. Sprich vielleicht mit jemand anderem hier drüber, das ist auch eine Möglichkeit. Aber bitte, 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 lass den Platz, den Gott vielleicht in deinem Herzen heute beansprucht hat, nicht einnehmen von irgendwelchem unnötigen Geschwätz.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.